Und mit diesem Verständnis möchte ich gemeinsam mit uns vor, bevor ich noch irgendetwas sage, das Wort Gottes aufschlagen und das Wort Gottes auch lesen. Offenbarung Kapitel 6, lasst uns gemeinsam die ersten zwei Verse lesen. Offenbarung 6, Vers 1 und 2. Der Apostel Johannes befindet sich im Himmel und er schreibt Folgendes. Und ich sah, dass das Lamm der Siegel eins auftat, und ich hörte der vier Tiere eines sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm ward gegeben eine Krone, und er zog aus sieghaft, und dass er siegte. Soweit zunächst einmal der Text. Nun, das Buch der Offenbarung ist ja ein sehr außergewöhnliches Buch der Heiligen Schrift. Ich denke, ich sage das fast bei jeder Betrachtung, dass es ein außergewöhnliches Buch ist. Aber es stimmt. Es stimmt. Und gerade auch das, was wir heute gelesen haben, ja, wenn wir nicht den Heiligen Geist in uns lebend haben, wenn wir kein Verständnis darüber haben, was das Alte Testament wirklich sagt, wir werden das, was hier gesagt wird, niemals, niemals verstehen. Niemals. Und wisst ihr, die Offenbarung ist das einzige Buch in der ganzen Heiligen Schrift, das diese, ich sag mal, Kühnheit besitzt, zu sagen, lies mich, ich bin ein besonderes Buch. Wir verstehen das. Natürlich ist es so, dass wenn wir die ganze Schrift lesen, ja, ob es nun das Alte Testament ist oder die Briefe des Neuen Testaments, wir wissen, dass wir gesegnet werden dadurch, dass wir davon profitieren, das Wort Gottes zu lesen und hoffentlich auch auswendig zu lernen. Aber ihr Lieben, kein anderes Buch der Heiligen Schrift formuliert es so klar aus wie die Offenbarung. Und ich möchte hier einen Vers lesen, und zwar den dritten Vers aus Kapitel 1. Die Offenbarung sagt, selig ist, genau das gleiche Wort, Makarios, das Jesus seinerzeit in der Bergpredigt gebraucht hat, selig ist der und der. Es wird gesagt, selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung, das heißt das, was in der Offenbarung steht, und behalten, was darin geschrieben steht. Ja, hier wird also ein besonderer Segen Gottes solchen zugesagt, solchen versprochen, die die Offenbarung lesen. Und nicht nur das. Die Offenbarung fängt mit diesem Zuspruch an und sie hört auch mit demselben Zuspruch auf. Aus dem letzten Kapitel der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 7, lese ich, selig, wieder Makarios, selig ist, der da hält die Worte der Weissagung in diesem Buch. So, hier lesen wir also am Anfang des Buches und am Ende des Buches von einem besonderen Segen Gottes für solche, die lesen, die hören, die das, was gesagt wird, auch bewahren. Und wir schließen daraus, dass wenn wir das Buch der Offenbarung aus unserem Bibelleseplan streichen, weil wir denken, oh, ist zu schwer, ist zu kompliziert, ich verstehe das sowieso nicht, dann schneiden wir uns selbst ab von diesem besonderen Segen Gottes, der dem zugesprochen wird, der liest, der das hört, der es behält. Weiter haben wir festgestellt, dass neben dem rettenden Glauben, das ist die Voraussetzung überhaupt, wenn man an die Schrift herangeht und genauso wie der Apostel Paulus seiner Zeit auch sagen kann, ich glaube allem, was geschrieben steht, von A bis Z. Das ist die Grundvoraussetzung, der rettende Glaube, die Innewohnung des Heiligen Geistes in uns, wenn wir an das Buch der Offenbarung uns überhaupt heranwagen können. Ja? Aber nicht nur das. Das Kennen des Alten Testaments ist die Voraussetzung eben auch, um das Buch der Offenbarung überhaupt verstehen zu können. Die Offenbarung hat insgesamt 404 Verse, oder sie besteht aus 404 Versen, ja. Und aus diesen 404 Versen der Offenbarung beziehen sich 297 Verse direkt auf das Alte Testament. Ich habe mal nachgerechnet, es sind genau 73,5%, wenn ich mich nicht irre. Und das verdeutlicht uns sehr, das macht uns sehr deutlich, dass wir uns an das Alte Testament sehr stark anlehnen müssen, um überhaupt die Offenbarung verstehen zu können. Nun, was auch sehr wichtig zu sehen ist, wenn wir das an das Buch der Offenbarung herangehen, ist, dass die Offenbarung selbst als solches wunderbar von Jesus selbst strukturiert wurde, organisiert wurde. Und diese Struktur des Buches lesen wir auch eben im ersten Kapitel, Vers 19, wo uns gesagt wird, und hier spricht Jesus selbst: Schreibe nun, was du gesehen hast, das ist das Erste. Und das, was ist, das ist das Zweite. Und was danach geschehen soll, das ist der dritte Abschnitt der Offenbarung. Erstens soll Johannes das aufschreiben, was er gesehen hat. Was war das? Er hat Jesus gesehen in seiner Verbannung dort auf der Insel Patmos. Das ist die Vergangenheit. Kapitel 1 behandelt oder spricht davon. Das, was ist, redet von der Gegenwart, und das sind die sieben Sendschreiben, es war eigentlich ein Brief, die als ein Rundbrief an diese sieben Gemeinden, die damals existierten, geschickt worden ist, und dieser Brief wurde dann weitergereicht. So, das ist das, was ist, die Gegenwart, ja. Und das wird ins Kapitel 2 bis 3 behandelt, und dann, der dritte Abschnitt beginnt mit Kapitel 4. Ja, und in diesem dritten Abschnitt geht es darum, was die Zukunft betrifft, ja, was danach geschehen soll. Ja, und dieser Bericht über die Zukunft fängt Kapitel 4 an und hört in Kapitel 22 auf. Und genau in diesem Zeitabschnitt der Offenbarung, sage ich mal, befinden wir uns lesend Kapitel 6. Wir befinden uns in dem Text, den wir gerade gelesen haben, schon in der Zukunft. Dieser Text spricht von der Zukunft. Und lass mich hier noch einmal betonen, was wir eben gelesen haben in diesen zwei Versen, ist astreine biblische Prophetie. Biblische Prophetie ist nicht Spekulation, ja, sondern Geschichte, die im Voraus geschrieben wurde. Jemand hat gesagt, die Zukunft vorauszusagen ist sehr, sehr schwer. Oh ja, für den Menschen ist das sehr, sehr schwer. Und sie genau vorauszusagen ist unmöglich. Unmöglich. Wir sehen das besonders auch bei der Wettervorhersage, ja? Zum Beispiel, unter anderem. Aber biblische Prophetie ist nicht Spekulation, es ist nicht eine Voraussage, sondern es ist die Geschichte Gottes mit dem Menschen, die schon festgeschrieben worden ist. Das heißt, all das, was wir in der Offenbarung lesen, wird sich genauso ereignen im Zusammenhang der Zukunft, weil Gottes Plan mit den Menschen schon fertig ist. Die erste Seite der Geschichte der Menschen ist von Gott niedergeschrieben worden und die letzte auch. Und das Erstaunliche ist nicht unbedingt, dass wir das in der Bibel haben. als dem Worte Gottes, sondern das Erstaunliche ist es, dass Gott, unser Vater, uns einen Einblick gibt in diesen Plan, den er schon seit dem Beginn der Zeit fertig hat. Lass mich mehr dazu sagen. Auf diese vorgeschriebene Geschichte, die wir heute gemeinsam anfangen werden anzuschauen, unter anderem, wir haben ja schon in den letzten Predigten vorher, wurde schon im Alten Testament hingewiesen, besonders natürlich auch in dem Buch des Propheten Daniel. Und das ist das, was wir gemeinsam in unseren Bibelstunden durcharbeiten. Aber nicht nur das, wir wissen auch, dass Jesus selbst darüber gesprochen hat in seiner Rede auf dem Ölberg, die für uns in Matthäus 24 festgehalten wird. Und deshalb, wenn ihr einmal euren Bulletin aufschlägt, dann seht ihr, dass auf der rechten Seite, auf der zweiten Seite rechts unten, wir einen kurzen Paragraph haben oder ich einen kurzen Paragraph hineinkopiert habe, wo wir genau erkennen können, die Parallelen erkennen können zwischen Offenbarung 6 und Matthäus 24. Es ist nicht erstaunlich, das zu sehen, ja, das Wort Gottes widerspricht sich nicht, sondern es ist schön, dass wir als Kinder Gottes genau diese Parallelen auch erkennen können. Jesus selbst hat genau schon angekündigt, gesagt, wie das Ganze vor sich gehen wird, was wir jetzt heute anfangen, gemeinsam zu studieren, nachdenkend über Kapitel 6, was uns dort gesagt wird. Nun, und jetzt kommen wir zu unserem Text, den wir gemeinsam gelesen haben. In diesem vor uns liegenden Abschnitt haben wir ja einen Teilabschnitt. Ich springe ein bisschen voraus. Wir kennen die meisten kennen, worum es hier geht. Es geht hier um die vier apokalyptischen Reiter. Einer nach dem anderen erscheint hier. Viele Menschen aus der Gemeinde, aber auch aus der Welt sind mit diesem Bild der vier Reiter etwas vertraut. Ja, die wenigsten aber aus der Gemeinde und auch aus der Welt wissen wirklich, wer diese Reiter, wer sie wirklich sind, was diese Pferde bedeuten. Und man ist sich nur darüber einig, dass es hier nicht um eine Cowboy-Geschichte handelt. Ja, man weiß auch oder man ist sich einig darüber, dass hier wahrscheinlich der Hinweis gegeben wird in diesen vier Reitern, die sehr negativ beschrieben werden, düster beschrieben werden, dass hier sich wahrscheinlich um Unglücke handelt, ja, um Katastrophen und so weiter. Nun, das Erste, was wir feststellen müssen im Zusammenhang der Pferde und der Reiter, die hier in unserem Text erscheinen. Es ist ja zuerst einmal, und wir haben nur den Abschnitt gelesen mit dem weißen Pferd und dem Reiter, der darauf sitzt. Ja, das Erste, was wir allgemein sagen müssen, ist, dass die Reiter, wenn wir uns die Dinge anschauen, die das Alte Testament uns sagt über die Pferde haben im Alten Testament oft mit dem Gericht Gottes zu tun. So, wir können Schlussfolgern daraus. So, hier geht es nicht in erster Linie, dass wirklich jemand mit einem Pferd kommt, sondern hier wird uns ein Bild gegeben, ein Symbol gegeben dafür, dass das, was wir nun lesen, Gericht Gottes ist über die Menschheit und besonders natürlich auch über Israel. Nun, der erste Reiter, von dem wir gelesen haben, er kommt auf einem weißen Pferd daher. Viele von euch oder manche von euch haben vielleicht Westernfilme gesehen. Derjenige, der hier auf dem weißen Pferd ankommt, ist nicht Roy Rogers. Kennt ihr noch den Roy Rogers? Ja, sein Pferd war genauso berühmt wie er. Und es war ein weißes Pferd, soviel ich weiß. Es ist nicht Roy Rogers. Und das Erste, was uns wirklich auffallen muss, noch bevor wir gemeinsam uns in den Text vertiefen, ist Folgendes. Dieses Pferd mit dem Reiter, das weiße Pferd mit dem Reiter, es kommt nicht daher von alleine, ja, sondern es erscheint auf der Bildfläche in der Weltgeschichte, wann, wenn Jesus das erste Siegel öffnet und dann eins der vier Wesen diesem Pferd und dem Reiter, der oben drauf sitzt, sagt, nun ist deine Zeit, auf, geh. Ich lese den ersten Vers, hört mal genau hin, wie das gesagt wird. Und ich sah, als das Lamm eins von den sieben Siegel öffnete. Das ist es. Jesus öffnet das erste Siegel. Und ich hörte eins von den vier lebendigen Wesen, das sind die vier Spezialengel, sage ich mal, in der Nähe Gottes. Wir haben von ihnen gelesen in Kapitel 4 und 5. Wie es mit einer Donnerstimme sagte, komm. Ja? So, uns wird klar, nachdenkend darüber, was wir hier gelesen haben, dass hier erstens nie und nimmer von Jesus die Rede sein kann. Auch wenn die Beschreibung, ja, weißes Pferd, er kommt, um zu siegen, sehr ähnlich ist der Beschreibung, und hier springe ich mich mit uns vor auf Kapitel 19, dort wird Jesus selbst kommend auf dem weißen Pferd beschrieben. Die Beschreibung ist sehr ähnlich. Aber warum kann es nicht Jesus sein in unserem Bericht? Ihr Lieben, ganz einfach. Weil Jesus als König der Könige und Herr aller Herren sich von niemandem herumkommandieren lässt. Einfach. Und genau das haben wir. Der Engel sagt, komm, der Reiter auf dem weißen Pferd kommt. Das kann nie und nimmer Jesus sein. Zweite Wahrheit wird uns auch bewusst im Zusammenhang dessen, was wir eben gesagt haben. Die zweite Wahrheit ist diese, dass was immer dieser Reiter auf dem weißen Pferd repräsentiert, symbolisiert oder ist, er schlussendlich doch der Autorität Gottes unterstellt ist. Ja, das sehen wir ganz deutlich. Er kommt nicht von alleine angeritten, sondern wenn Gott durch den Engel sagt, es ist Zeit für dich. Und genauso ist es auch mit seinem Abgang. Er wird von der Weltbühne verschwinden, wenn Gott seinem Spiel ein Ende setzt und sagt, die Zeit ist vorbei. Und das bedeutet, Gott ist souverän. Und diese zwei wichtigen Wahrheiten lernen wir schon kennen, alleine nachdenkend über das, was uns im ersten Vers gesagt wird. Sehr wichtig. Aber die Frage bleibt, warum ist hier von Pferden die Rede und warum ist es ein weißes Pferd? So, ich habe das schon erwähnt, dass im Alten Testament die Pferde oft mit dem Gericht Gottes standen. Der Hinweis ist der, hier fangen die Gerichte Gottes an, über die ganze Menschheit und besonders auch über Israel. Und im Zusammenhang des weißen Pferdes will ich Folgendes sagen. Und hier muss ich wieder ein bisschen vorspringen oder zurückspringen eigentlich. Wir wissen, dass Jesus seinerzeit unter anderem Folgendes gesagt hat im Zusammenhang der Verführung Israels in der Zukunft oder in der Endzeit. Er sagt in Johannes 5,43 Folgendes. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Das ist die Wahrheit. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Er spricht zu den Juden, zu den ungläubigen Juden. Und von wem spricht Jesus hier in Johannes 5? Er redet von dem falschen Messias. Er redet, wir wissen das, von dem Antichristen, der sich verkleidet als Messias auf die Weltbühne begeben wird. Und er wird so clever sein und sich so Messias-ähnlich benehmen, sage ich mal, dass die Juden ihn annehmen werden. Das ist, was Jesus sagt. Jesus prophezeit, Jesus sagt als Gott, ihr werdet ihn annehmen. Und deshalb haben wir den Reiter hier auf dem weißen Pferd, weil er versucht, Messias-ähnlich daherzukommen, genauso wie Kapitel 19 uns das auch zeigt. Hinweisend darauf, dass Jesus auf dem weißen Pferd kommt oder sitzt. So ist es mit Sicherheit so, ihr Lieben, dass hier in dem ersten Reiter wir den Antichristen vorgestellt bekommen, auf den nicht nur Jesus hingewiesen hat, sondern auch das Alte Testament. Ein Bibellehrer hat sich mal die Mühe gemacht und hat einmal gezählt, wie viele Bezugnahmen es auf den Antichristen gibt im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Im Alten Testament, hat er festgestellt, haben wir insgesamt 33 Bezugnahmen auf diese Person. Im Neuen Testament sind es 13. Das ist allerhand. Das ist viel. Das Wort Gottes gibt uns insgesamt 46 Hinweise auf den Charakter, auf das Wesen dieser zukünftigen Person. Und wir fragen uns, warum macht die Bibel das? Warum haben wir 46 Hinweise auf diesen einen Menschen, der kommen wird? Und eine der Antworten ist diese, damit man sich nicht verführen lässt, wenn diese Person als der Messias kommt, ja, oder sich als Messias ausgibt, im Grunde genommen ist er der falsche Messias. So, wir haben also hier in dem ersten Siegel, das von Jesus selbst gebrochen wird, nicht nur den Hinweis darauf, dass der Antichrist kommen wird. Wir haben den Hinweis darauf, dass hier mit dem Kommen dieser Person der Beginn einer bestimmten Zeit angeläutet wird, ja, nämlich der Trübsalszeit. Nicht nur das, in diesen zwei Versen wird uns so etwas wie die Karriere des Antichristen auch gezeigt, der auf die Weltbühne seiner Zeit kommen wird. Das weiße Pferd ist nichts anderes als der Hinweis, dass er sich nicht als Antichrist zu erkennen geben wird, sondern als der Messias Israels verkleidet kommt. Er wird Jesus ähnlich sein, aber er wird der falsche Messias sein. Und Jesus sagte es schon den Juden damals, als er hier auf der Erde diente, die Generation, die Leben der Juden, die leben wird, sie werden ihn annehmen. So was lernen wir bis jetzt, nachdenkend über diese Dinge, die wir nun gemeinsam herausgefunden haben. Das, was wir hier lesen, das Kommen des falschen Christus oder des Antichristen, ist eins der Gerichte Gottes, im Besonderen für Israel. Wir können mehr sagen. Wir wissen, dass das Erscheinen des Antichristen auf die Weltbühne die 70. Jahrwoche Daniels anläutet. Das ist ein technischer Begriff, mit dem die vertraut sind, die bei den Daniel-Bibelstunden dabei waren. Aber dieser technische Begriff, den kennen wir alle unter dem Wort Trübsalszeit. So, wir lesen weiter in unserem Vers, dass dieser Reiter, den wir als Antichristen identifiziert haben, einen Bogen in seiner Hand hält. Und wir fragen uns, naja, ist das bedeutend, dass er hier mit einem Bogen dargestellt wird? Ihr Lieben, in der Heiligen Schrift ist nichts Zufall und die Dinge, die erwähnt werden, sie sind bedeutend und es ist nun unsere Aufgabe herauszufinden, was diese Dinge tatsächlich dann auch meinen oder bedeuten. So, was bedeutet also der Bogen in der Hand dieser Person? Nun, es gibt sehr viele Darstellungen der vier apokalyptischen Reiter in der Kunstwelt. Ihr habt bestimmt auch schon welche gesehen. Und mit eins der bekanntesten Bilder, die je gemalt worden sind über dieses Thema, hat ein sehr beliebter russischer Maler 1887 fertiggestellt mit dem Namen Viktor Wasnetsov. Ich habe mir dieses sehr ausdrucksstarke Bild angeschaut in meinem Computer und ich habe festgestellt, dass es mindestens zwei Fehler hat, gerade im Zusammenhang mit dem weißen Reiter. Die anderen habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Was sind diese zwei Fehler? Über einen Fehler möchte ich mit uns sprechen. Der eine Fehler, den Wassnitzow gemacht hat, malend diesen Reiter auf dem weißen Pferd, ist es, er stellt ihn da auf dem Pferd sitzend, mit einem Bogen in der Hand, der angespannt ist, und er hat ein Pfeil in das Bild reingemalt. Und das ist falsch. Die Bibel sagt nichts von einem Pfeil. Und wir sollten nicht in den biblischen Text etwas hineindenken, was da nicht steht. Und das ist die Gefahr, in der wir oft stehen. Auch ich muss das zugeben, auch ich. Wir nehmen etwas an, was gar nicht in der Heiligen Schrift steht. Man nennt das Spekulation. Ja? Und wie leicht ist es, sich im Spekulieren, weil das so interessant ist, zu verlieren. Aber das dürfen wir nicht tun. So, was fällt uns auf in dem Text? Ja, er hat einen Bogen in der Hand, aber von Pfeilen wird nichts gesagt. Hat das eine Bedeutung? Ich möchte eine Illustration gebrauchen für uns, damit wir sehen, wie bedeutend das ist. Stellt euch vor, ihr wollt auf eine Jagd gehen hier im Norden Kanadas. Und ihr bereitet euch sorgfältig vor. Ja, ihr schaut euch die Pläne an oder die Maps, wie sagt man, Maps sind Karten an, wo ihr hin wollt. Ihr informiert euch, wo die größten Elche rumlaufen. Ihr kauft euch oder ihr gewinnt ein, ich weiß gar nicht, wie das geht, ein Tag. Ja, was ist ein Tag? Ein Diplom, das man haben muss, um ein Elch zu schießen, bald ist es so. So, ihr nehmt genug Proviant mit und. Und ihr seid 5 Tage unterwegs im Norden Kanadas und dann seid ihr irgendwo im Busch, ihr seid glücklich, ihr seid gut angekommen, ihr schlägt euer Zelt auf, ihr macht ein Feuerchen, dann esst ihr schön und ihr seid fröhlich und zuversichtlich und dann denkt ihr, aha, ich muss mal nachgucken nach meinem Gewehr, ich muss es mal reinigen, und ihr packt das Gewehr aus und stellt fest, ihr habt die Munition vergessen. Und im Umkreis von Hunderten von Kilometern ist nichts. So, wie würdet ihr fühlen in solch einem Augenblick? Ich bin zum Jagen gekommen, ja, und ich habe die Munition vergessen. Mit Stock und Stein, da kann ich vielleicht ein Eichhörnchen töten, aber doch kein Elch. So, ich weiß, ich würde mich furchtbar ärgern. Ich bin kein Jäger, aber ich weiß, wie ich mich fühlen würde. So, der Reiter auf dem weißen Pferd, er ärgert sich nicht, weil er keine Pfeile hat. Ganz im Gegenteil, die Tatsache ist, und darauf weist uns der zweite Vers, er zog aus, sieghaft, um zu siegen. Ohne Pfeile? Wirklich? Und diese doppelte Betonung, dass er sieghaft ist, bezeugt, dass er auch ohne Pfeile auskommt, dass er ohne Pfeile erfolgreich ist. Und wir fragen uns, wie kann das sein? Wenn die Feinde, wir kommen zum Beispiel zu einer Schlacht, wenn die Feinde sehen, ich habe keine Munition, ja, dann habe ich doch nicht gewonnen, dann habe ich verspielt, die nehmen mich doch nicht ernst. So, wie verstehen wir also diese Aussage im Zusammenhang des Antichristen? Gibt es da vielleicht eine andere Möglichkeit, das zu interpretieren? Ja? Nun, es gibt eine bestimmte Regel in der Kunst der Auslegung der Heiligen Schrift. Oder der Hermeneutik, das ist das Fremdwort, aber Hermeneutik meint eigentlich, spricht von der Kunst, wie legt man die Schrift aus? Da gehört vieles dazu, viele Prinzipien, viele Gesetze, die man beachten muss. Und eins dieser Gesetze, eins dieser Prinzipien ist das Gesetz der Ersterwähnung. Ich denke, so heißt es im Deutschen, im Englischen heißt es the law of first mention. Das heißt, so wie ein bestimmter Begriff zuerst gebraucht wird in der Heiligen Schrift, so müssen wir den Begriff auch verstehen. Ich möchte uns eine Illustration geben oder ein Beispiel geben aus der Schrift. Das Wort Liebe. Ja, wir als Menschen haben natürlich unser Verständnis darüber, was Liebe ist. Ja, wir sagen oft, ich liebe meine Ehefrau, und im Englischen sagt man aber auch oft, ich liebe Schokolade. Ja, und wir machen da keinen Unterschied, wir gebrauchen eins der Worte. So, wie versteht die Heilige Schrift das Wort Liebe? Was ist in der Heiligen Schrift mit diesem Wort gemeint? Und wenn wir zurückschauen in das Alte Testament, das erste Mal, wo das Wort Liebe gebraucht worden ist, ist 1. Mose 22, Vers 2. Und das ist der Hinweis darauf, dass Abraham seinen Sohn, den er liebte, opfern sollte. Ja, da wird uns die Erklärung dieses Begriffes, dieses Wortes Liebe gegeben. Liebe ist nicht ein Gefühl in erster Linie. Liebe ist etwas Aufopferndes, etwas Tätiges. Die Agape-Liebe ist genau das. Und das Bild, ja, der Opferung des Sohnes, seines eigenen Sohnes, wie wunderbar dient uns das als Erklärung für den Begriff Liebe. Und wie wunderbar erklärt uns das auch, was am Kreuz auf Golgatha geschehen ist, dass der Vater seinen Sohn, den er liebt, tatsächlich auch gibt für uns als Menschen. So, das ist eine der vielen Regeln der Interpretation, die man beachten sollte, wenn man bestimmte Begriffe in der Heiligen Schrift erklären will. Wir erklären sie nicht, diese Begriffe nicht, wie die Welt sie erklärt. Och, das wäre ja furchtbar. So, in unserem Text haben wir ein Wort, ein Begriff, den wir versuchen zu erklären. Und das ist das Wort oder Begriff Bogen. Wir fragen uns, wo wird dieses Wort zum ersten Mal in der Heiligen Schrift gebraucht? Ihr Lieben, das Wort Bogen wird zum allerersten Mal in der Schrift gebraucht, im Alten Testament gebraucht, in der Passage, die wir gemeinsam vor etlichen Wochen angeschaut haben, bei dem Erntedankfest. Ja? Und zwar in der Geschichte des Noah und der Sintflut. Und ich lese uns aus 1. Mose, Vers 13. Gott sagt, hören wir genau hin, Gott sagt, meinen Bogen, genau dasselbe Wort wie in unserem Text wird hier gebraucht in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Meinen Bogen setze ich in die Wolken und jetzt wird uns die Erklärung gegeben. Der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. So, nach dem Gesetz der Ersterwähnung ist ein Bogen in der Heiligen Schrift nicht zunächst einmal eine Waffe, sondern was? Das Zeichen eines Bundes. Wirklich? Ja. So kann das sein, dass der Antichrist nicht eine Waffe in seiner Hand hält, sondern das Zeichen eines Bundes oder einen Friedensvertrag? Wir denken jetzt darüber nach und besonders solche, die bei den Bibelstunden mit dabei waren, als wir das Buch des Daniels nachgedacht haben im Zusammenhang dessen, was es sagt über die Endzeit. Das ist genau, was Daniel berichtet. Daniel 9, Vers 27, er spricht in diesem Vers, hinweisend darauf, dass der Antichrist auf die Weltbühne kommt und er sagt Folgendes, er schreibt Folgendes unter der Führung des Heiligen Geistes. Und er, das ist der Antichrist, überhaupt keine Frage, wird mit den vielen, die vielen sind die Juden, einen festen Bund schließen, eine Woche lang. So, hier an dieser Stelle in Daniel ist von einer Woche die Rede. In unseren Bibelstunden haben wir festgestellt, dass es die 70. Jahrwoche des Daniel ist. Ja, und eine Jahrwoche in der Heiligen Schrift dauert 7 Jahre. So, es geht hier um in unserem Text mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Friedensvertrag, den der Antichrist selbst mit Israel schließen wird für 7 Jahre. Interessant, das ist faszinierend, diese Verbindungen zu sehen des Alten und auch des Neuen Testaments. So, das bedeutet also, dass Offenbarung 6, 1 und 2 und Daniel 27 von demselben Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte sprechen. Beide Stellen sprechen von dem Anfang der Trübsalzeit die wie angekündigt wird. Wie wird sie angekündigt? Sie wird angeläutet mit dem Kommen des Antichristen, der einen Bund, einen siebenjährigen Friedensvertrag mit Israel aushandeln wird. Und das ist erstaunlich. Wir wissen mehr als das. Und ich möchte uns darauf hinweisen. Uns werden sogar manche Einzelheiten dieses Friedensvertrages mit Israel in der Bibel gezeigt. Und wir schauen wieder, Daniel 9, 27. Wir lesen einfach weiter. Es wird gesagt in dem Vers, und er, der Antichrist, wird mit den vielen Juden einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und dann wird gesagt, es wird vorgesprungen, 3,5 Jahre, in der Mitte der Woche, so 7 Jahre, was ist die Hälfte von 7 Jahren, ist 3,5 Jahre. So in der Mitte der Woche, nach 3,5 Jahren, wird er Schlacht- und Speiseopfer aufhören lassen. Das ist faszinierend. Was ist der Hinweis? Der Hinweis ist dies an dieser Stelle. Wenn nach 3,5 Jahren der Trübsalzeit, wenn die Schlachtopfer aufhören sollen, dann bedeutet es doch, dass die ersten 3,5 Jahren dazu genutzt worden sind, dass sie stattfinden. Und vom Alten Testament, von dem, was Gott sagt, wissen wir, dass die einzige Stelle, wo es den Juden erlaubt war, Schlachtopfer zu bringen, wo ist? Auf dem Tempelberg in Jerusalem, im eigenen Tempel. Und das bedeutet, dass zu dieser Zeit es einen Tempel geben wird, den es zurzeit noch nicht gibt. Ja? Und die Opferungen werden stattfinden, weil der Antichrist so clever sein wird und seinen Friedensvertrag mit Israel schließen wird, eben mit dieser Bedingung, dass sie Opfer bringen können, dass dort ein Tempel steht in Jerusalem und dass sie Frieden haben von ihren Feinden. Und so wird er die Juden für sich gewinnen. Und deshalb werden sie denken, das ist unser Messias. Und deshalb werden sie ihn annehmen, wie Jesus sagt. Und das bedeutet auch, dass nach 2000 Jahren seit der Zerstörung des Tempels in Jerusalem durch die Römer die Juden endlich wieder die Möglichkeit haben für Sündenvergebung. Ihr Lieben, jeder Jude, jeder fromme Jude weiß, dass Sündenvergebung erst durch das Blutvergießen geschieht. Durch das Blutvergießen wo? Nach dem alten Bund. Ja, im Tempel, dort auf dem Altar. Es gibt keinen Tempel seit 2000 Jahren. Es gibt keinen Altar seit 2000 Jahren. Und das bedeutet für die Juden, dass es keine Sündenvergebung gibt. Und ihr Lieben, deshalb musste doch Jesus sterben, damit wir Sündenvergebung haben können. Juden, die sehen das nicht. Die säkulären Juden, die sehen das nicht. Auch die frommen Juden sehen das nicht. Nur die messianischen Juden, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben, die sehen das, dass Jesus das perfekte, das vollkommene Lamm Gottes ist und dass er sein Blut vergossen hat und dass dieses Blut nun tatsächlich auch gilt für uns als Menschen. Nur so haben wir die Vergebung der Sünden, durch das Blut Jesu Christi. Und das bedeutet, und das verstehen wir, weil wir im neuen Bund stehen, der alte Bund ist, auch im Deutschen sagt man obsolet, vielleicht obsolet, ich weiß nicht, wie man das richtig erklärt, aber das meint, es gilt nicht mehr, es ist veraltet. Wir stehen im neuen Bund, den Jesus gestiftet hat in seinem Blut. Und das Blut Jesu Christi, das ist es, was den Menschen und auch die Juden von Sünden reinigt. Punkt. Da gibt's nichts anderes. Aber die meisten Juden, die sehen das nicht. Und sie werden denken, wenn der Antichrist kommt und diese Dinge ihnen ermöglicht, die Sündenvergebung, weil nun die Opferung stattfinden können in Jerusalem, da muss er der Messias sein. Sie nehmen ihn an, sie nehmen den falschen Messias an, aber das ist das, was Jesus schon seinerzeit gesagt hat. Aber ihr Lieben, Und hier muss ich langsam, glaube ich, zur Landung ansetzen. Wir haben uns nur den ersten Fehler überlegt, ja, mit dem Bogen. Aber das ist es, warum wir als gläubige Christen, wir schauen nach Israel, ja, was dort alles vor sich geht. Israel ist nicht nur ein schönes Land, das besucht werden kann, das viele Attraktionen hat. Es ist nicht nur ein Land, das Gott ausgesucht hat für sein auserwähltes Volk und ihm gegeben hat. Israel ist der große Zeiger an der Weltuhr Gottes. Und das verstehen wir. So, wenn wir wissen wollen, wie weit wir vorgerückt sind, bis zu dem Zeitpunkt, dass Jesus für seine Gemeinde kommt. Wir schauen nach Israel. Schon alleine, dass Israel existiert als Nation in ihrem eigenen Land, ist doch ein Wunder. Wir wissen das. Und gerade letzte Woche habe ich einen Artikel gelesen in der Zeitschrift, man stellt fest, dass mehr und mehr Juden sich auf den Tempelberg trauen, dass das Interesse enorm zugenommen hat, den Tempelberg zu sehen und endlich damit anzufangen, dass der Tempel dort gewachsen wird. Man sagt, dass in den letzten paar Jahren der Besuch der Juden auf dem Tempelberg sich versechsfacht hat. Versechsfacht. Und gerade in der letzten Woche habe ich auch gelesen, dass zum ersten Mal seit 800 Jahren Männer, jüdische Männer aus dem Stamm Levi auf der Südseite des Tempelberges gemeinsam in einem Chor, 800 Männer, stellt euch das mal vor, in einem Chor Stufenpsalme gesungen haben zur Ehre Gottes. Seit 2000 Jahren war das nicht gewesen. Und hier treffen sie sich zusammen und sie singen die Stufenpsalme zur Ehre Gottes. Und wenn wir die Stufenpsalme uns ansehen, dann sehen wir, dass viele davon sprechen, dass die sprechen von der Wiederherstellung Zions. Was das bedeutet, das können wir uns vorstellen und das wissen wir. Nun ja, manche fragen sich, was bedeutet das? Ja, dass die Juden dort, dass die Leviten dort singen und dass mehr Interesse besteht nun am Tempelberg. Zumindest so viel, dass das religiöse Sentiment, das heißt das religiöse Empfinden der Juden wächst, zunimmt. Wir wissen, dass Israel, dass die Juden eigentlich sehr, sehr säkulär sind. Aber das religiöse Sentiment, das religiöse Empfinden wächst in dem Volk. Und mit diesem religiösen Empfinden wächst auch das Verlangen, dass endlich der Tempel gebaut wird in Jerusalem, dort auf dem Tempelberg. Und ihr wisst, der falsche Messias wird genau dieses Verlangen der Juden sich zunutze machen in seinem Vorgehen. Aber lass mich diese Wahrheit zum Schluss wiederholen, ja? Als Gemeinde des Herrn Jesus, wir schauen nicht auf das Kommen des Antichristen. Wir werden darüber informiert, wir sollen darüber Bescheid wissen. Und wenn wir Möglichkeit haben, besonders mit Juden darüber zu sprechen, wir sollten es. Ihr Lieben, aber wir schauen nicht auf sein Kommen. Wir schauen auf das Kommen unseres Herrn Jesus für uns. Das ist für uns wichtig. Und die Frage heute Morgen ist, sind wir bereit dafür? Sind wir bereit für das Kommen des Herrn Jesu für uns? Wann sind wir bereit für das Kommen des Herrn Jesus für uns? Ihr Lieben, nur dann, wenn wir unser Leben in Buße Jesus Christus anvertraut haben und nur dann, wenn wir in Heiligung für ihn leben, im Gehorsam. Und möge Gott sein Wort an uns heute Morgen segnen. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen. Zum Gebet und auch zum Segensgebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, am Anfang unseres Gottesdienstes haben wir ein Wort von dir gelesen, dass deine Worte nicht vergehen werden, dass sie für die Ewigkeit bleiben. Das bedeutet auch, dass das, was wir uns gemeinsam heute angeschaut haben, nicht das Wort des Menschen ist, nicht seine Vorstellung, sondern dein Wort an uns Menschen. Und wir verstehen es, natürlich gehört es zunächst einmal und in erster Linie Israel, das, was gesagt wird, den Juden. Aber wir sind so dankbar, dass wir diese Dinge, die uns hier dargereicht werden in deinem Wort, dass wir sie richtig verstehen können. Und umso mehr sind wir dankbar darüber, dass wir genau wissen dürfen, wo die Sündenvergebung tatsächlich stattfindet. Und das ist, wenn ein Mensch in Buße zu dir kommt und das in Anspruch nimmt, was am Kreuz auf Golgatha geschehen ist, als dein Blut geflossen ist. Ohne Blutvergießen gibt es keine Sündenvergebung. Wir wissen das. Und Herr Jesus, deshalb wissen wir auch, dass dein Blut uns reinigt von jeglicher Sünde. Und gerade heute Morgen wollen wir uns unter den Schutz deines Blutes auch stellen. Wir werden angefochten von den bösen Mächten, von deinem Feind, der uns ablenken will von dem, was wirklich zählt, der uns unsere Blicke von dir ablenken will, schenkt, dass es nicht gelingt, sondern dass wir uns ganz bewusst uns nicht nur dir anvertrauen, sondern treu dir nachfolgen von Tag zu Tag und somit auch bereit sind, wenn du für uns erscheinst. Und auch heute beten wir darum, Herr Jesus Christus, komme bald. Und nun beugen wir uns, Herr Jesus Christus, auch unter deinen Segen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.